Liebe Schwestern und Brüder, das hat Jesus clever gemacht. Er wird auf die Probe gestellt, er soll ausgetestet werden, ein Gesetzeslehrer kommt zu ihm und will von ihm wissen, was er tun muss, damit er das ewige Leben erbt. Immerhin outet er sich als einer, der an das ewige Leben glaubt, denn zur Zeit Jesu haben ja nicht alle daran geglaubt, dass es das ewige Leben gibt. Gerade die Tempelbehörde, die im Tempelbereich arbeiteten, hatten nicht daran geglaubt. Vermutlich war es ein Pharisäer, sie glaubten daran. Jesus gibt ihm aber keine direkte Antwort, sondern er fragt ihn zurück: Was liest du selber, was ist deine Meinung? Und natürlich kommt es wie aus der Pistole geschossen, vermutlich: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, all deinem Denken. Dieses Gebot, das betete jeder Jude damals schon dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und das tut auch heute noch jeder fromme Jude. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, das ist das Wichtigste. Und immerhin stellt auch dieser Gesetzeslehrer das zweite Gebot daneben: Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das stand ja auch in der Heiligen Schrift. Aber wer dieser Nächste sei und wie man ihn zu lieben hatte, darüber gab es sehr unterschiedliche Meinungen. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen, ihnen nichts nachtragen. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, heißt es im 19. Kapitel des Buches Levitikus. Die Nächsten waren nicht nur tatsächlich die Religionsbrüder und Schwestern, es waren auch die Nachbarn, die mit einem gelebt haben, ortsansässige Fremde. Es waren Menschen, die auf der Suche waren, die sich auch interessierten für den jüdischen Glauben. Aber eins war klar: Es waren nicht die Feinde, es waren nicht die, die einen bedrohten. Die Pharisäer sahen nur in denen den Nächsten, die aus der Tora leben wollten, das Gesetz, so vermutlich wie dieser Gesetzeslehrer. Und er hat erlebt, wie Jesus einen viel freieren Umgang hatten mit denen, die nicht sich an das Gesetz hielten oder es gar nicht kannten. Für die Zeloten, zu denen vermutlich der heilige Petrus gehört hat, galten die Nächsten all die, die bereit waren, gegen die Römer zu kämpfen, sozusagen Kampfgenossen. Die ganz Frommen, die Gemeinde in Qumran, hatten nur im Glaubensbruder und der Schwester den Nächsten gesehen. Also diese Frage nach dem Nächsten ist natürlich schon ein Austesten, wie weit da Jesus geht. Und jetzt kommt der Schock, der Hammer. Jesus berichtet von einer Geschichte eines Samariters. Die Samariter waren absolut verflucht zur Zeit Jesu für die Juden. Sie lebten zwischen, wenn man auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem ging, im Zwischenland, eben in Samaria. Sie hatten wie die Juden auch die Tora, aber sie beteten Gott ja nicht in Jerusalem an. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen. Das galt in beide Richtungen. Lukas selbst hat ja im 9. Kapitel noch erzählt, dass er mit den Jüngern durch ein Dorf der Samariter kam. Man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Und seine Jünger reagieren typisch wie die Juden damals. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle verzehrt? Mach sie platt. Doch Jesus, so heißt es weiter, wandte sich um und wies sie zurecht. So nicht. Sie gingen in ein anderes Dorf. Tatsächlich waren die Samariter verflucht. Es gab ein Gebet in der Synagoge: Lass sie untergehen. Das wurde übrigens später auch auf die Christen erweitert im 18-Bit-Gebet. Sie sollen vernichtet sein. Und ausgerechnet solch einer erweist sich als derjenige, der das Gebot Gottes erfüllt, weil er den Nächsten sieht. Einer, der niedergeschlagen wird von Räubern, ausgeraubt. Und ausgerechnet diejenigen, die im Tempel Dienst tun, machen einen Bogen um ihn. Sie kamen zufällig des Wegs, so heißt es, und wörtlich heißt es, sie wechselten die Seite. Wenn ich ganz ehrlich bin, das mache ich manchmal auch, wenn ich Bettler sehe und keine Lust habe, dann geht man halt auf die andere Straßenseite und guckt weg. Aber hier ist einer, dessen Leben bedroht ist, vermutlich im Koma gelegen, blutverschmiert. Man kann den beiden noch zugute halten, dem Priester und dem Levit, dass die Berührung mit einem Sterbenden oder mit dem Blut sie unrein machte. Aber immerhin, sie gehen ja nicht hinauf zum Tempeldienst, sie kehren vom Tempeldienst nach Jericho zurück. Sie hätten sich noch entsühnen können. Aber sie waren, das spürt natürlich dieser Gesetzeslehrer, zu dem Jesus dieses Gleichnis sagt, in ihrem Denken. Das Gebot Gottes halten heißt streng und deutlich die kultischen Vorschriften einhalten. Und das ist das Allerwichtigste. Aber sie werden betriebsblind. Es gibt genauso in der Tora die Weisung, wenn jemand in Lebensgefahr ist, zum Beispiel am Sabbat eben ein Kind in den Brunnen fällt, dann muss man es retten. Und so hätten die auch zugreifen müssen. Was heißt für uns den Nächsten lieben? Ich finde es spannend, dass der heilige Augustinus, der sehr emotional in seinem Leben, in seiner Jugend geliebt hat und auch gemerkt hat, es gibt eine Form der Nächstenliebe, die nicht von Gott kommt, der den anderen sozusagen benutzt, sich an ihn festmacht. Diese Gefahr gibt es ja auch. Er hat sehr viel darüber nachgedacht und hat eine Betrachtung geschrieben über die richtige Ordnung der Liebe, die Ordo Amoris. Wie soll man denn richtig lieben? Er sagt, liebe und tu, was du willst, aber du musst richtig lieben. Er konnte zurückgreifen auf frühere Väter, zum Beispiel Origenes, der warnt vor einer maßlosen Liebe des Nächsten gegenüber. Das war für mich sehr interessant. Selbst Liebe ist nicht ohne Gefahr, denn sie kann maßlos werden. Wer jemand liebt, darf die Natur und die Motive der Liebe nicht aus den Augen verlieren. Er sollte das Gegenüber nicht mehr lieben, als er es verdient. Und damit meint er auch von Gott her. Man hat immer unterschieden, ich muss den anderen lieben, als Mensch, als Person, als Geschöpf Gottes, aber nicht in seiner sündhaften, fehlerhaften Haltung oder aber, weil er mir zugutekommt. Origenes sagt sogar, man muss auch der Liebe Zügel anlegen. Man darf ihr nicht erlauben, frei auszuschweifen, dass sie schließlich in einen jähen Abgrund stürzt. Ich erinnere mich daran, an manche Jugendlieben, wo ich das selbst erfahren habe. Gott liebt alles, was er geschaffen hat, sagt Origenes, aber nicht auf die gleiche Weise. Den Pharao liebt er nicht in der gleichen Weise, wie er Mose und Aaron liebt. Und bei Menschen gibt es deutlich zwei Formen der Liebe zu unterscheiden, eben die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Nur die Liebe zu Gott ist ohne Maß. Die Liebe zum Nächsten hat ein Maß. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir uns selbst lieben, sollen wir uns ja verleugnen, auch dort, wo wir nicht in der Liebe zu Gott stehen, wo wir nur unsere eigenen Interessen haben. Das gilt auch für den Nächsten. Aber was heißt dann konkret Nächstenliebe? Was will uns Jesus mitgeben durch diese Geschichte? Für mich sind es unterschiedliche Aspekte. Das erste ist, die Nächstenliebe macht nicht Halt bei der eigenen, ich nenne es mal, Gruppe. Heute leben wir ja in unseren Beziehungen, unseren Communities, Gemeinschaften, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Nur wir. Nächstenliebe muss sich öffnen für alle. Und gerade für die Schwachen, für die, die übersehen werden. Dieser Samariter hätte allen Grund gehabt, weiterzugehen. Mehr Grund als der Priester und der Levit. Nächstenliebe sieht wachsam, wo jemand in einer lebensbedrohlichen Situation ist, wo er sich selber sozusagen nicht mehr aus dieser Situation retten kann. Und das sind für mich nicht nur jetzt Unfälle im Leiblichen, dass da ein Unfall passiert und man spielt wirklich Samariter. Das gilt für mich vielmehr für Menschen, die oft psychisch, seelisch am Ende sind. Das sieht man ihnen nicht immer sofort an. Aber sie kennen sicher Menschen, die ihr Leben selbst gar nicht mehr gebacken kriegen. Die manchmal auch lästig sind, die unbequem sind. Da frage ich mich auch immer, wofür sind wir da zuständig? Wir müssen nicht alle Spiele derer mitspielen, die uns natürlich hineinziehen wollen. Natürlich gibt es auch Formen, die Hilfe von uns abzufragen und abhängig zu machen. Das ist eine schwierige Frage, aber eine entscheidende. In dieser Geschichte von Jesus ist der Samariter ein kluger Mensch. Ein Kaufmann, der sich auskennt und er weiß ganz genau, ich habe jetzt erste Hilfe geleistet. Ich habe die Not gesehen, er hat die Wunden verarztet, die Mittel, die ihm zur Verfügung standen, den Wein zum Desinfizieren, das Öl, um die Wunde weich zu halten, dass sie zusammenwachsen kann. Aber er weiß auch, ich kann diesen Mann nicht pflegen. Er bringt ihn sozusagen in professionelle Hilfe. Die Karawansereien, die Herbergen, die es damals gab, das waren eben auch Orte, wo Menschen, die krank wurden auf den Reisen, gepflegt wurden. Und er gibt dem Herbergsleiter, dem Wirt, bereits das Geld, bis er wieder zurückkommt auf der Rückfahrt, einen Tageslohn und sagt, wenn du mehr brauchst, werde ich es dir bezahlen. Das ist großzügig. Er sagt, ich übernehme die Kosten, damit dieser Mensch wieder auf die Füße kommt, ohne zu fragen, was er davon hat. In der geistlichen Tradition der Auslegung dieser Stelle ist zuerst oft von Christus die Rede, der uns trägt, der uns hineingetragen hat, auch in den Raum der Gemeinschaft, der Kirche, der Heiligen, wo wir wieder heil werden können, wo wir ausgeplündert wurden und unter die Räuber gefallen sind. Die Samariter wurden, wie gesagt, ja betrachtet, dass sie dämonisiert seien. Das findet sich übrigens auch im Johannesevangelium, Kapitel 8, 48. Die Juden sagten ihm, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter, von einem Dämon besessen. Das sagen sie zu Jesus. Sie identifizieren ihn tatsächlich damit. Du bist dämonisiert. Nein, ihr seid unter die Dämonen gefallen. mit eurer Sturheit, mit eurer Verblendung. Und das ist das Tragische. Jesus trägt uns zurück. Auf der anderen Seite, diese Auslegung gefällt mir auch gut, ist Jesus aber auch der, der verletzt ist und der gesehen werden will. Wie viele lassen ihn liegen, kümmern sich nicht um ihn, laufen vorbei, weil wir alle unsere Geschäfte haben und so viel Wichtigeres zu tun haben, als um uns um Jesus zu kümmern, der da liegt, der auch ausgeplündert wird, missbraucht, für Ziele, für eigene Ziele, und keiner fragt, wer bist du wirklich? Welche Auslegung auch immer sie folgen, möge der Herr ihnen Barmherzigkeit schenken, den wachen Blick, die Unterscheidung der Geister und die rechte Art der Liebe. Amen.